Kleeradio Wissen. Update.
Die Europäische Union ist zurzeit nicht in Topform.
Den Satz von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kann man so unterschreiben. Vor allem, wenn man sich die Blockadehaltung von osteuropäischen Staaten anschaut und natürlich den Brexit. Dann könnte man sogar sagen, nicht in Topform ist ein ganz schöner Euphemismus. Wie steht's um die EU? Darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Vieles hat sich nicht zum Besseren gewendet. Einiges lässt vermuten, dass wir es in Teilen mit einer existenziellen Krise der Europäischen Union zu tun haben.
Sehr deutliche Worte waren das von Juncker in seiner Rede zur Lage der EU vor dem Europaparlament. Als Beispiel für Bereiche, in denen es hapert, nannte er die Arbeitslosigkeit und die Flüchtlingskrise. Den Brexit präsentierte er eher als Chance, um das durchzusetzen, was Großbritannien vorher immer blockiert hatte. Zum Beispiel eine engere Verteidigungspolitik oder Rüstungsmittel gemeinsam kaufen und damit Rabatte raushandeln. Wem Juncker noch nicht deutlich genug war, für den war Rebecca Harms, Fraktionschefin der Grünen, so nett, die wunden Punkte der EU noch einmal aufzulisten.
Das Gefühl, dass man Banken rettet, aber dass unsere Schulen und Krankenhäuser in weiten Teilen der EU einfach verkommen. Dass unsere Grenzen nicht funktionieren. Terror. Es gibt so viele Quellen für Verunsicherung.
Großer Kritikpunkt von Juncker war aber mangelnde Zusammenarbeit und Solidarität der Mitgliedstaaten. Er machte klar, dass er nicht damit rechnet, dass Polen, Tschechien und die Slowakei doch noch Flüchtlinge aufnehmen, wie es eigentlich vereinbart war. Er machte aber auch klar, dass er es nicht gut findet, wenn Staatsführungen EU-Beschlüssen erst zustimmen und es sich dann zu Hause anders überlegen.
Die Bürger Europas dürfen nicht länger an der Nase herumgeführt werden. Man muss ihnen in die Augen sehen. Die Menschen in Europa sind der institutionellen Schaukämpfe leid. Sie mögen die grotesken Eifersüchteleien nicht und sie hassen ständig wiederholte Unterstellungen, Halbwahrheiten und Lügen. Die Menschen erwarten von Europa handfeste Ergebnisse und deren fristgerechte Umsetzung.
Von dem ewigen Stänkern gegen die EU, das einige Mitgliedsländer praktizieren, ist auch Manfred Weber von den Christdemokraten sichtlich genervt.
Übernehmt endlich Verantwortung, erklärt den Bürgern, was ihr in Brüssel entscheidet und hört auf mit diesem billigen Populismus gegen Brüssel.
Aufbruchstimmung gab es also weniger, sondern viel Selbstkritik und ein paar konkretere Pläne. Um die europäische Wirtschaft zu fördern und auf lange Sicht auch die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, will die EU-Kommission bis zum Jahr 2022 doppelt so viel Geld investieren wie bisher geplant. 630 Milliarden. Außerdem soll es eine neue Grenzschutzmission geben. Laut Juncker werden so schnell wie möglich Beamte nach Bulgarien geschickt, um dort die Grenze zur Türkei zu sichern. Das geht in Richtung der Forderung von EU-Ratspräsident Donald Tusk nach einem Wendepunkt im Grenzschutz. Am konkretesten von Junkers Ankündigungen ist aber ein Plan, der viele freuen dürfte. Ab 2020 soll es auf den großen Plätzen aller europäischen Großstädte kostenloses WLAN geben. Und bis 2025 soll man überall in der EU mit 5G surfen können, also mit dem schnelleren Übertragungsstandard.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz finden sich vor allem Kommentare von EU-Kritikern. Boring Daddio twittert: Das einzige Privileg, das die EU bringt, ist hohe Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne. Wenn du arm glücklich bist, dann ist die EU genau das Richtige für dich. Wired Querfurt wendet sich bei Facebook direkt an den Kommissionspräsidenten. Lieber Herr Juncker, haben nicht Sie in Ihrer Luxemburger Zeit Großkonzernen massive Steuervergünstigungen ermöglicht? Haben nicht gerade Sie damit Europa ärmer gemacht? Elke Schmitz bezieht sich auf eine Aussage Junkers, nach der er nicht zulassen will, dass die junge Generation weniger hat als die davor. Wo steht geschrieben, dass es wichtig ist, jede Generation reicher als die Eltern werden zu lassen? Wie wäre es stattdessen mal mit glücklicher oder gesünder, ohne Opfer der Pharmaindustrie zu sein? Ein paar Pro-Junker-Stimmen gibt es aber auch. Mario Lauck meint: Aha, endlich mal eine Ansage, die den Menschen dient in dieser EU. Es wurde auch Zeit, aber bitte auch Taten folgen lassen, und zwar schnell. Auch Laurent Chamas verteidigt den Staatenbund. Die EU hat meinem Geschäft erlaubt, in allen 28 Ländern zu operieren. Von meinem Schreibtisch aus. Ohne Bürokratie, ohne Ärger. Ich liebe das.
Was sonst noch wichtig war?
Kann man gratulieren? Die neue Feuerpause in Syrien ist vor ein paar Minuten genau 2 Tage alt geworden. Ob sie hält, ist ein bisschen Interpretationssache. Die russische Armee hat bisher 60 Verstöße gezählt, die meisten von der islamistischen Achar al-Sham-Miliz. Zumindest über ein bisschen mehr Ruhe freut sich ein Straßenhändler in Aleppo.
Ich bin um 9 aufgestanden, ich habe mir Eis besorgt und nun arbeite ich. Die Menschen kommen raus auf die Straße. Wir haben bislang kein einziges Flugzeug gehört.
Es gibt derzeit nur noch Luftangriffe auf die Terrormiliz IS. Ansonsten sind es wohl eher einzelne Schusswechsel. Hilfskonvois haben jetzt die Chance, die Menschen in vorher eingeschlossenen Gebieten mit Nahrung, Wasser und Medikamenten zu versorgen. Aber bis die ersten Hilfsgüter eingetroffen waren, dauerte es. Erst vor wenigen Stunden haben türkische Lkw mit Lebensmitteln und Spielzeug die nordsyrische Grenzstadt Jarablus erreicht. Gestern Abend hatte der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, noch zugeben müssen, dass bis dahin keine Hilfe angekommen war.
Ich habe keine Informationen darüber, dass auch nur ein Hilfskonvoi im Landesinneren unterwegs ist. Wir sind vorbereitet, aber wir brauchen eine Zusage, dass die Fahrer und die Konvois nicht bei ihrer Fahrt behindert oder angegriffen werden.
Laut der UNO streiten sich die Kriegsparteien in Syrien darum, wie Hilfsgüter ins Land kommen sollen und wer sie wie kontrollieren darf. Die Hoffnung ist jetzt, dass solche Probleme ausgeräumt sind und dass alle Kriegsparteien die Waffen ruhen lassen. Ein Ehrenamt. Das machen tausende Deutsche, indem sie Menschen im Altenheim vorlesen oder Flüchtlingen helfen. Und das tun sie nicht für Geld, denn in der Regel gibt's keins. Franz Beckenbauer hatte auch ein Ehrenamt. Er hat bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 das Organisationskomitee geleitet, das WMOK. Im Gegensatz zu den Vorlesern hat er dafür anscheinend 5,5 Millionen Euro bekommen. DFB-Präsident Reinhard Grindel gibt sich darüber verwundert.
Es war bekannt, dass Franz Beckenbauer Werbeträger für OZ war, dass er dafür die beachtliche Summe von 5,5 Millionen Euro aus dem Topf des WMOKs erhalten hat, macht deutlich, dass man von einer ehrenamtlichen Tätigkeit sicher nicht sprechen kann.
Da hat er wohl recht. Der Deal mit dem staatlichen Sportwettenanbieter OZ war, der sponsert die WM und ein Teil des Geldes wird weitergeleitet an Beckenbauer. Interessant ist dabei, das Geld wurde erst Jahre später versteuert, erst nachdem das Finanzamt unangenehme Fragen gestellt hatte. Das könnte ein Versuch gewesen sein, zu verschleiern, dass das Ehrenamt gar nicht so ehrenamtlich war. Der DFB kam nach eigenen Angaben auf die Zahlung, als zur WM-Vergabe ermittelt wurde. Auch da steht Beckenbauer zusammen mit anderen im Visier der Strafverfolgungsbehörden. Ärgerlich ist das Ganze vor allem für echte Ehrenamtliche, die für ihren Einsatz keinen Cent bekommen. Mit den Korruptionsvorwürfen im Fußball wird sich auch der neue UEFA-Chef befassen müssen.
Thank you for your fantastic support. It's a great honor, but at the same time great responsibility.
Der Slowene Alexander Čeferin kündigte nach seiner Wahl das Ende des Zeitalters der Privilegien an. Der bisher eher unbekannte Fußballfunktionär will einen Neuanfang wagen, auch moralisch. Bayer schluckt Monsanto. Das war schon lange der Plan, jetzt hat man das vereinbart. Bayer musste mit seinem Angebot mehrfach raufgehen. Bei etwa 66 Milliarden Dollar einigte man sich. So viel hat noch nie ein deutsches Unternehmen für eine Übernahme bezahlt. Zusammen wollen die beiden Konzerne an der Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung verdienen. Sie wollen nach eigenen Angaben erreichen, dass Bauern mit weniger mehr produzieren können. Monsanto hat nicht unbedingt den besten Ruf. Das Unternehmen entwickelt genetisch verändertes Saatgut und hat das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat auf den Markt gebracht. Umweltschützer und die Grünen warnen davor, dass der neue Agrochemiekonzern mit seiner Marktmacht weltweit diktieren wird, was angebaut wird und welche Gifte eingesetzt werden. In dem Wirtschaftszweig gab es aber in letzter Zeit einige Übernahmen. Am Ende bleiben wohl nur noch wenige Player übrig. Es wird nicht damit gerechnet, dass die Kartellbehörden große Einwände gegen den Kauf haben.
Und sonst in der Welt?
Chelsea Manning sitzt in den USA in einem Militärgefängnis, weil sie der Enthüllungsplattform WikiLeaks geheime Militärdokumente zugespielt hat. Damals war sie noch ein Mann, Bradley Manning, aber jetzt sieht sie sich als Frau. Letzte Woche Freitag war sie in einen Hungerstreik getreten, damit ihr die US-Armee die nötigen Hormone gibt und ihr eine Geschlechtsumwandlung erlaubt. Damit hat sie wohl Erfolg gehabt. Ihre Anwältin hat US-Medien gesagt, dass Manning operiert werden darf. Manning muss insgesamt 35 Jahre lang in Haft bleiben. Vor ein paar Monaten hatte sie versucht, sich umzubringen. Manning sitzt in einem Gefängnis, in dem nur Männer untergebracht sind. Ihre Anwältin sagte, die Geschlechtsumwandlung sei ein erster Schritt, damit es ihr besser geht. Sie forderte aber auch, dass Manning zum Beispiel ihre Haare so tragen darf, wie sie will, statt die vorgeschriebene Männerfrisur.
In Bolivien gibt es zum ersten Mal eine autonome indigene Gemeinde. Sie heißt Charagua und liegt im Grenzgebiet zu Paraguay. 30.000 Ureinwohner der Guarani leben dort, die jetzt über mehr Selbstbestimmungsrechte verfügen. Zum Beispiel was die Landnutzung angeht. In Bolivien fordern Indigene seit langem mehr Land und autonome Gebiete für ihre Siedlungen und ihre Kultur. Viele Großgrundbesitzer versuchen das zu verhindern, mit privaten Sicherheitsdiensten und über Lobbyarbeit in den Parlamenten. Im Arktischen Ozean sitzen 5 russische Wissenschaftler fest, weil sie von Eisbären umzingelt sind. Seit 2 Wochen schon können die Wissenschaftler ihre Wetterstation auf einer kleinen Insel nördlich von Sibirien nicht verlassen. Erwachsene Eisbären und ihre Jungtiere belagern das Quartier. Ein Hund, der zur Wetterstation gehörte, wurde gerissen. Eine russische Nachrichtenagentur meldet jetzt, dass die Wissenschaftler Hilfe bekommen haben. Ein Hubschrauber hat demnach heute 3 Hunde und Leuchtfackeln vorbeigebracht, damit die Wissenschaftler die Eisbären vertreiben können. Diesen Sommer leben auf der Insel im Sibirischen Meer besonders viele Eisbären. Normalerweise sind es 3 bis 4, dieses Jahr sind es mindestens 10.
Wissensnachrichten. Bei mir haben die E-Zigaretten ja eher einen schlechten Ruf. Ich habe gehört, dass sie quasi als Einstiegsdroge zum Rauchen von normalen Zigaretten dann auch verführt. Aber eine britische Studie, die sagt, nee, die E-Zigarette ist richtig gut, wenn man mit dem Rauchen aufhören will. Veronika von Borries aus den Wissensnachrichten, erzähl doch mal.
Ja, also diese Studie, die stützt sich unter anderem auf Daten aus dem NHS, dem britischen Gesundheitssystem. Da gibt es Daten zu 8 Millionen Rauchern und die Wissenschaftler, die sagen jetzt, 2015 gab es in Großbritannien etwa 18.000 Menschen, die mit dem Rauchen nur deshalb aufgehört haben, weil sie E-Zigaretten benutzt haben.
Also 18.000 Nichtraucher zusätzlich.
Genau, die Studienautoren, sie sind überzeugt, die E-Zigarette führt jetzt nicht dazu, dass mehr Menschen versuchen aufzuhören, aber sie macht die Versuche erfolgreicher. Denn diese Zigarettensucht aufzugeben, das ist extrem schwer. Es gibt Experten, die sprechen von 97% Rückfallquote. Und die E-Zigarette, die kann da eben die Chance zumindest ein bisschen erhöhen.
Wie viel denn?
Also die Rede ist von ein paar Prozentpunkten im niedrigen einstelligen Bereich. Ganz genau kann man das jetzt aus verschiedenen Gründen nicht sagen. Aber zum Beispiel ein Kollege von mir, der ist auf die E-Zigarette umgestiegen, weil er aufhören will. Und der sagt, dieser Wasserdampf und das Saugen an dieser E-Zigarette, das imitiert in gewisser Weise das echte Rauchen. Und das hilft ihm erstmal, die richtige Zigarette nicht so zu vermissen. Und auf der anderen Seite versorgt ihn der Inhalt der Zigarette, die Flüssigkeit, die da verdampft wird, mit Nikotin. Und das ist ja der Stoff, der Raucher eben süchtig macht. Und langfristig ist dann eben der Plan, immer weniger Nikotin in dieser Flüssigkeit zu haben und so aus dieser Sucht sich so rauszuschleichen.
Also zum Aufhören kann die E-Zigarette sinnvoll sein, aber es wollen ja gar nicht alle aufhören.
Nee, aber auch für die, die E-Zigarette rauchen und nicht aufhören wollen, gibt es gute Nachrichten. Es gibt nämlich auch eine neue Überblicksstudie, die sich jetzt mal alle vorhandenen Daten zum Thema angeschaut hat. Und die zeigt, die E-Zigarette ist viel, viel gesünder als normale Zigaretten. Rauchern wird deshalb geraten, wenn sie schon nicht aufhören wollen, dann doch zumindest von Tabak auf Liquid, also auf diese Flüssigkeit umzusteigen.
Aber Moment mal, da ist ja auch Nikotin drin in der E-Zigarette.
Ja, natürlich. Und das Nikotin ist jetzt auch überhaupt gar kein harmloses Gift. Aber all die anderen Gifte, die in der normalen Zigarette drin sind, also Teer, Formaldehyd und so weiter, die sind da eben nicht drin. Und von den anderen Stoffen, die in den Verdampferflüssigkeiten drin sind, gibt es zumindest mittel- und langfristig, das sagt die Studie, keine bekannten schädlichen Nebenwirkungen.
Neues Thema. An der Uni in China will ein Informatikprofessor seine Studenten während der Vorlesung filmen. Warum das?
Weil er wissen will, wie sein Unterricht ankommt. Über die Filmaufnahmen will er eine Gesichtserkennungssoftware laufen lassen. Die soll dann zeigen, ob die Studenten eher fröhlich aktiv, neutral oder gelangweilt sind. Der Professor will dann an den Stellen seinen Unterricht nachbessern, wo seine Studenten nicht so bei der Sache waren. Er sagt, dass man im Studium am erfolgreichsten ist, wenn man aktiv im Unterricht mitmacht.
Also in Deutschland würden da sofort die Datenschützer CETA und Mordio schreien.
Ja, da sind die Menschen in China offenbar nicht so sensibel wie hierzulande. Vielleicht trauen sich die Studenten aber auch einfach nicht, das ihrem Prof zu verbieten, sie zu filmen. Generell wird Gesichtserkennung in China viel angewendet, vor allem auch, um die Identität von Leuten festzustellen. Und Protest gibt es da kaum.
So, also so richtig Hunger habe ich jetzt gerade noch nicht, aber eine Pizza geht eigentlich immer und ich könnte mir die jetzt auch von Robotern backen lassen.
Ja, die Teile, die stehen tatsächlich bei einem Startup im Silicon Valley, das eine Pizzeria betreibt. Zoom heißt dieses Startup. Die Roboter, die rollen den Teig aus, verteilen Tomatensauce drauf und schieben belegte Pizzen in den Ofen. In Zukunft sollen sie auch lernen, Teig zuzubereiten und mit Käse und anderen Zutaten zu belegen. Das Startup sagt, dass durch die Roboter aber keiner der 50 Mitarbeiter seinen Job verlieren soll. Sie würden nur andere Tätigkeiten bekommen. Zoom ist nicht die einzige Firma, die mit Kochrobotern experimentiert. In San Francisco arbeiten mehrere Unternehmen an Maschinen, die Sandwiches und Burger zubereiten.
Also dann brauche ich ja nur noch den Roboter, der mich dann auch füttert. Vielen Dank, Veronika.
Wetter.
Genießt heute Abend nochmal den Sommer. Spätestens übermorgen wird es nämlich kühler und regnerisch. Heute Nacht ist es fast überall trocken und einigermaßen warm. Morgen ist es im Norden und im Osten von Deutschland wieder sonnig, heiß und trocken bei bis zu 31 Grad. Von Südwesten her breiten sich dann Wolken aus, die ziehen in die Mitte und bringen auch Regen und Gewitter mit. Übermorgen gibt es dann häufiger Regen und es wird etwas kühler, nur noch maximal 24 bis 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.